Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Systemkompetenz. Wir haben gerade schon einmal herzlich gelacht und da möchte ich euch gerne mitnehmen.
Oh Gott.
Denn unser Gast, der Marco Esser, hallo Marco, schön, dass du da bist.
Hallo dir.
Hat natürlich, weil es beim Podcast ist und ihr könnt das ja gar nicht wissen, deswegen erzähle ich es euch jetzt, hat natürlich angemerkt, dass man sich selber hören kann in diesem Headset und dass das natürlich ein bisschen ungewohnt ist. Und da hat Winfried gesagt, da gewöhnt man sich schnell dran, nach 4 Folgen geht das einmal. Und bei einmal alle herzlich gedacht und ich dachte, das nehme ich mit in die Anmoderation, oder?
Wunderbar.
Kann man doch machen. Man muss die Leute auch mal so mit in den Raum nehmen. Man muss den Raum beschreiben und darüber, worüber wir heute sprechen wollen.
Oder fotografieren, was jetzt gleich passiert.
Das machen wir auch noch.
Auf YouTube zu sehen.
Ja, das machen wir auch noch. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was sehr, sehr spannend ist, was, glaube ich, eines der meist diskutiertesten Themen rund um die Wirtschaft ist. Wir wollen darüber sprechen, über HR, über Personalwesen, über Unternehmen, wo Menschen arbeiten, wo Menschen immer arbeiten werden, wo genug Menschen arbeiten müssen, damit sie den Erfolg garantieren. Und ein Mann, der da eine wichtige Rolle spielt, ist der Marco. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz vorstellen, du bist ja Chief Human Resources Officer bei der Häfele SE und Co. KG. Die sitzen in Nagold in dem Nordschwarzwald, im schönen Nordschwarzwald. Und ich habe gesehen, 1,8 Milliarden Euro Umsatz, das ist schon mal was, 8000 Mitarbeiter weltweit in 39 Landesgesellschaften. Und meine Einstiegsfrage ist, und das, da nehme ich euch jetzt auch mit, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen auch manchmal völlig unabgesprochene Dinge und Marco muss sich jetzt darauf einlassen, aber ich glaube, ich finde es spannend und ich glaube, du wirst es beantworten können. Das Thema HR wird ja in Deutschland aus der deutschen Brille betrachtet. Ja, wir sind ja so, wir machen uns viele Sorgen, wie sich das entwickeln könnte. Wir reden über demografischen Wandel, wir reden darüber, was so für Einflüsse kommen. Du hast ja jetzt nun auch in deiner Arbeit, auch aus deiner Biografie heraus, auch sehr, sehr viel in anderen Ländern geschnuppert, was das angeht. Mich würde mal interessieren, kannst du uns mal so mitnehmen in die Länder, in denen du unterwegs warst? Sehen die das Thema genauso wie wir? Gehen die damit entspannter? Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Amerika sehe, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach sagen, ach, das wird schon, da kriegen wir schon irgendwelche Leute hin. So. Aber ich glaube, Asien, andere Länder sehen das ein bisschen anders. Vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen.
Sehr gerne. Also erstmal hallo von meiner Seite und ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Wie entwickelt sich HR global? Die demografische Entwicklung ist natürlich ein Trend, den wir alle auch auf dem Schirm haben. Und der trifft uns auch alle in unterschiedlicher Intensität. Du hast nach verschiedenen Ländern gefragt. Ich durfte ja für einen meiner früheren Arbeitgeber, eine deutsche Großbank, einige Jahre auch in Asien sein. Unter anderem auch verantwortlich für China. Und wenn man heute auf China blickt, dann muss man sich ja auch ganz klar machen, dass die an vielen Stellen nicht mehr hinter uns stehen, sondern uns bereits überholt haben. Und das liegt an vielen Facetten, unter anderem aber natürlich auch an der schieren Zahl von Menschen, die sie dort zur Verfügung haben. Heute ungefähr noch 1,4 Milliarden Menschen. Wenn man aber kommend von der Ein-Kind-Politik auf China blickt, dann ist es natürlich in absehbarer Zeit nur noch bei 800 Millionen. Im Ergebnis legen auch die Chinesen, die heute über schiere Quantität steuern, natürlich sehr viel Wert darauf, die Wertschöpfung auch neben der Humanressource, und das ist ein Begriff, den ich persönlich überhaupt nicht mag, aber aus der BWL kommend, ist natürlich auch die Personalkapazität ein Produktionsfaktor und der kann substituiert werden durch verschiedene andere Dinge wie Robotics zum Beispiel.
Also aber es ist aber denen genauso Thema wie bei uns oder sehen die das anders, sehen die das genauso gravierend oder kannst du da einen Eindruck geben, zumindest aus deiner Zeit?
Also unbedingt sehen die es genauso gravierend, aber mit einem anderen Wertekanon. Also wo bei uns, wenn wir mal zum Beispiel auch über Maslow kommen, die Selbstverwirklichung ganz weit oben steht und wir hier Diskussionen führen in Deutschland über 4-Tage-Woche und ich sag mal, aus einer Wohlstandsperspektive kommend, Dinge einfordern von Arbeitgebern, die in diesen Ländern überhaupt gar keine Rolle spielen.
Okay.
Also da würde nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich habe jetzt 35 oder 39 oder 40 Stunden die Woche gearbeitet, ich lasse den Griffel fallen, sondern da wird so gearbeitet, wie es notwendig ist.
Also strukturelle Dinge führen natürlich dazu, dass das Thema dann anders betrachtet wird.
Ja, nicht nur strukturelle Themen, sondern auch kulturelle insbesondere und natürlich auch vom Wirtschaftssystem und auch ein Stück weit vom Wohlstandsniveau. Also da, wo wir, und das muss man ja einfach so festhalten, wo es uns einfach an vielen Stellen sehr, sehr gut geht, geht es in diesen ehemaligen Schwellenländern, an vielen Stellen eben noch nicht so gut. Und die Menschen sind noch sehr viel hungriger und deshalb sehr viel leistungsbereiter an vielen Stellen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Personalarbeit wieder. Das fängt an, ich gucke immer gerne im Sinne eines Lebenszykluses, der beginnt mit der Mitarbeitergewinnung, also dem klassischen Attraction, Recruiting und dann Onboarding, diese drei Phasen über dann eben den Werdegang im Unternehmen bis irgendwann zum Offboarding, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und da müssen wir als deutsche oder europäische Arbeitgeber ganz andere Benefits, ganz andere Merkmale bieten, die die Menschen eben begeistern, zu uns zu kommen, als es in China der Fall ist. Da ist es im Prinzip einfach nur auch an vielen Stellen das Geld.
Aber das Gute ist, Winfried, es wird ja allen gleich gehen. Auch da wird KI Einfluss nehmen in gewisser Weise und alle möglichen Dinge, die, mit denen wir hier auch konfrontiert sind, ne?
Ja, das schon, nur sie gehen damit anders um, weil sie die Herkunft nicht haben, wie wir sie haben. Dafür haben sie ganz andere Herausforderungen. Also wir diskutierten bis vor einigen Jahren über die Vier-Tage-Woche. Dann ging es wirtschaftlich ein bisschen in die Rezession. Seitdem ist es ein bisschen verschwunden, die Diskussion. Finde ich auch ganz gesund, wenn ich ganz ehrlich bin. Absolut. In China ist es das Thema, ja, du tust alles für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Das ist ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl. Willst aber auch was für dich selber raushaben. Man hat die Kinder 10 Jahren nach Europa geschickt, nach Amerika geschickt zum Studieren. Sie kamen zurück und auf einmal wollten sie keinen Mundschutz mehr tragen müssen. In China bildet sich eine Mittelschicht aus. Ja, die möchten andere Sachen machen. Ein großes Thema in China ist das Thema Gesundheitsvorsorge. Die Krankenkasse deckt nur einen Teil davon ab. Das heißt, die größte Sorge eines Chinesen ist es, krank zu werden. Also wir können es uns nicht vorstellen. Es gibt viele Chinesen, die haben Krebs und können sich die Therapie nicht leisten. Das wird man ändern müssen über die nächsten Jahrzehnte. Dadurch brauchst du mehr Geld fürs Inland und hast wieder weniger Zeit und Geld in die Firmen reinzustecken für das Wachstum. So, und dieser Diskrepanz, diese Diskussion werden sie sich stellen müssen. Ja. Das ist noch größer als der Effekt mit der KI. Dieser Effekt ist stark. KI wird natürlich wie in vielen Ländern sehr totalitär denkend sind, natürlich sehr staatlich eingesetzt.
Ich wollte jetzt auch gar nicht so mit diesem Thema so in diesen Auslandsvergleich, aber ich fand es spannend, weil es ja auch deine Biografie so ein bisschen hergibt. Was glaubst du, wer ist so, was die Zukunftsansicht angeht, akribischer unterwegs, um auch, was die Analysierbarkeit angeht, ne? Ich glaube, du hattest ja auch viel damit zu tun, zu sagen, wir müssen Methoden haben, um in Zukunft zu schauen, wo kann uns wer fehlen, um das Ganze mal auch wissenschaftlich anzugehen und auch akribischer anzugehen. Was würdest du sagen, sind da die Asiaten stärker oder sind wir da stärker? Ich bin immer so ein Polarisierender, ich will immer so eine Ja-Nein-Antwort. Das ist mein Naturell.
Also ich glaube, die früheren Werte, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, Präzision, die man uns Deutschen zugesagt hat und anderen abgesprochen hat, das hat sich grundlegend gedreht. Wenn du heute in ein chinesisches Produktionsunternehmen gehst, dann ist das extrem gut strukturiert. Die Prozesse sind lean, die Produktionsstätten sind sehr sauber, hochautomatisiert und dahingehend haben, glaube ich, gerade die Asiaten es geschafft, viel von uns zu lernen und diese Lernkurve aber fast exponentiell fortzusetzen und damit uns zu überholen. Und das ist etwas, was ich feststelle. Das heißt, auch diese Systematik, diese Strategieorientierung, dieses strukturierte Arbeiten, was insbesondere in der Nachkriegszeit, glaube ich, ein USP von Deutschland war, den wir an einigen Stellen meines Erachtens nach verloren haben. Zumindest hat er sich zurückgebildet. Und andere haben ihn ausgebildet und zwar in einem zum Teil ausgeprägteren Maße, als wir es haben. Mhm. Und das sieht man. Ich habe vorhin beim Mittagessen das Beispiel gemacht, wie ich vor 15 Jahren in ein Taxi von BYD eingestiegen bin und als automobilaffiner Mensch gegen die Hartplastikteile und Spaltmaße geklopft und geschaut habe und gedacht habe, okay, das dauert noch viele Jahre oder Jahrzehnte, bis die mal auf unserem Engineering-Niveau sind.
Ja.
Und die Realität heute, wir sehen sie auf deutschen Straßen, wir sehen sie nicht nur im Preis, in der Preisgestaltung der Fahrzeuge, sondern eben auch in der Qualität, zeigt uns, die haben nicht nur aufgeholt, die haben überholt. Und ich glaube, da müssen wir auch als HR in der Personalarbeit ganz realistisch sein, dass sie gerade, wir haben klar, Artificial Intelligence ist in aller Munde, da arbeiten die schon sehr viel stärker damit als wir. Es beginnt auch wieder im Lebenszyklus bei der Auswahl der Mitarbeiter. Und da müssen wir aufholen zwischenzeitlich.
Mhm. Aber es ist ein Geben und Nehmen, ne? Also ich meine, vor ein paar Jahrzehnten haben die Chinesen bei uns ein bisschen rumspioniert, da müssen wir halt jetzt mal bei denen ein bisschen gucken, wie die das machen, oder nicht? Und einfach das auch machen. Das ist okay, das kann man machen. Kann man sagen, ich habe das bei uns auch gemacht. Ich kann mich immer noch dran erinnern, irgendwann gab es mal so eine Messe, wo der VW-Chef, war das der VW-Chef damals, in so einem Hyundai saß und da gesagt hat, da gab es so ein Video, wie machen die das? Warum können wir das nicht? So. Das war total, das ging so viral, das Video, das war so lustig. Ja, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte sagen, dass das natürlich auch sehr stark von den Kolleginnen und Kollegen, von den Mitarbeitern im Unternehmen dann auch kommen muss. Das heißt, hier spielen nicht nur so klassische Themen, wie die du angesprochen hast, wie Messbarkeit, KPIs, Controlling eine große Rolle, sondern es sind Kulturthemen. Da wirklich auch das Mindset zu etablieren, dass die ganze Belegschaft, alle Kolleginnen und Kollegen an der kontinuierlichen Verbesserung, so wie wir es seit vielen Jahrzehnten ja von den Japanern kennen, ja, Kaizen, KVP, all diese Dinge oder auch Lean Management, dass das Teil der Unternehmens-DNA, Teil der Kultur ist und dass jeder Mitarbeiter jeden Tag sein Bestes gibt, um das Produkt und die Prozesse auch zu verbessern. Und ich glaube, auch da ist uns an einigen Stellen etwas abhanden gekommen, was wir mal hatten. Und es ist eine schöne Herausforderung für HR, genau das auch wieder zu reaktivieren.
Auf gut Deutsch in meiner banalen Art zu sagen, jemand kann nur eine sensationelle Idee haben, wenn er glücklich ist bei der Arbeit. Dirk bringt es mal wieder mit einem Satz auf den Punkt, was natürlich völlig oberflächlich betrachtet ist, aber am Ende ist es doch so. Ja, so sensationelle Ideen, sensationeller Einsatz, ohne darüber nachzudenken, geht ja nur, wenn ich weiß, welchen Sinn das Ganze macht, was ich hier mache und wenn ich glücklich bin. Und wahrscheinlich gilt immer noch der Satz, einen neuen zu finden, ist schwieriger als einen alten zu halten.
Also ich glaube, Sinnstiftung ist ganz wichtig, mal ungeachtet des Reifegrads der Gesellschaft oder auch des Unternehmens. Wir Menschen wollen gerne wissen, wofür wir morgens aufstehen, wofür wir in das Unternehmen gehen und wofür wir hier unsere Brainpower und unsere Arbeitsleistung auch entsprechend einbringen. Und das ist ein heute Neudeutsch Purpose, den sich das Unternehmen geben muss. Und wir bei Hefele haben hier einen sehr starken Purpose auch etabliert, Maximizing the Value of Space Together. Das Together, um mal auf den Abschluss des Purpose einzugehen, sagt eben nicht nur zusammen im Team des Unternehmens, jeder Kollegin und Kollegen, sondern alle Stakeholder. Das heißt hier wirklich auch eine ganz aktive, lebendige Interaktion mit Lieferanten, mit Kunden, aber eben auch in der Belegschaft zu haben und das auch kulturell so zu verankern, dass eins und eins eben nicht zwei, sondern im besten Fall drei macht. Und das ist die Kulturarbeit, die dann HR auch sehr stark mit begleiten kann.
Ich weiß ja, dass ihr beiden, auch aus deiner Vita, die ich gelesen habe, sehr wissenschaftlich unterwegs seid. Wie findet ihr das eigentlich, wenn über diese Thematik, so wie ich eben diesen lapidaren Satz rausgehauen habe, aber so ist es ja auch oft in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, ne, in der, wie man das in Medien wahrnimmt, wie Leute das thematisieren, wenn sie es zum Beispiel politisch nutzen. Das ist ja super oberflächlich. Wie kommt ihr eigentlich, die eigentlich sehr gerne tief wissenschaftlich über diese Thematiken diskutieren wollt, mit sowas klar? Sagt ihr euch, ist euch egal oder komm Winfried, sag doch mal.
Sehr schwer, sehr schwer. Gebe ich offen zu, sehr schwer. Ich mag Komprimierung und Vereinfachung, um es Menschen kurz klar zu machen. Finde ich toll. Auch wenn dann noch diese zwei Sätze falsch sind, wird es halt sehr schwer.
Ich hoffe, du meintest meinen Satz eben nicht.
Nein, der war wunderschön. Ja. Hat auch nur die halbe Seite gezeigt.
Ja, ich weiß.
Die andere Seite kann man alle mal besprechen. Und damit komme ich dann sehr schwer zurecht. Und dann liegt es immer dran, in welchem Modus bin ich. Bin ich im völligen entspannten, mir ist eh alles egal im Modus, dann ist es okay. Bin ich im Nerd-Modus, wo ich ja sehr häufig zurzeit bin, weil ich wieder an meinem neuen Buch arbeite, dann ist das schon schwer zu ertragen für mich, gebe ich offen zu. Und zwar aus dem Reflex heraus, wo ich denke, oh, ja. Unter uns, ein Großteil ist ja falsch interpretiert. Und zwar nicht, weil sie dumm sind oder es nicht verstanden haben,
in die Richtung
sondern manipulieren wollen. Ja. So geht es mir. Aber das ist nur ich persönlich. Da habe ich immer das Bedürfnis, allen zu erklären. Und dann lache ich meine Familie wieder aus.
Ja. Aber das bin ich.
Wie ist es bei dir, Marco?
Ich glaube, das ist eine klassische Herausforderung auch für HR. Also du hast ja gefragt, wie es mir damit geht. Ich bin auch, ihr würdet sagen, ein Lefty, sehr analytisch, sehr strukturiert. Und ich gehe auch gerne ins Detail. Das heißt, ich zerlege ein Produkt oder auch ein Problem in die Einzelteile und versuche, die auch Schritt für Schritt zu lösen. Und das ist ja aber nicht das, was der Kunde Und aus HR-Sicht habe ich natürlich Kunden, das sind die Führungskräfte, das sind die Mitarbeiter, das sind die Betriebsräte, hören will und verstehen will. Mhm. Also ich will sagen, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Auch du musst einen Pitch draus machen.
Und auch ich muss einen Pitch daraus machen, absolut. Und das ist natürlich für HR und damit auch für mich an manchen Stellen eine Herausforderung. Genau die mittel- und langfristigen Probleme, die man als HRler auf das Unternehmen zukommen sieht, aber die heute im Hier und Jetzt zum einen vielleicht noch gar kein Problem sind. Und selbst wenn man das Problem erkennt, die daraus resultierende notwendige Investition nicht tätigen möchte, weil das Problem ja erst irgendwann in der fernen Zukunft entsteht. Und wer weiß, was bis dahin ist und ob ich da noch da bin als Senior Management. Und da die Awareness zu schaffen, zu sagen, wir müssen heute frühzeitig proaktiv Weichen stellen, um in einer mittelfristigen Zukunft dort anzukommen, personalwirtschaftlich, wo wir ankommen wollen. Das ist die große Kunst dann auch aus der vertrieblichen Perspektive von HR.
Aber jetzt kommt wieder der Typ, der eventuell sogar in einem Satz da ein bisschen Quatsch reinbringt. Aber ich frage es trotzdem, aber die technischen Möglichkeiten und die Datenlage muss doch eigentlich so gut sein, dass man eine Schablone erstellen kann, die man auf viele Unternehmen in Deutschland legen kann, wo man ziemlich genau ermitteln kann, an welchen Stellen fehlt uns da was in Zukunft und wo man das sehr aufbereiten kann, sozusagen, um dann zumindest mal zu wissen, was soll es, also was wir brauchen. Das muss doch möglich sein.
In der Theorie ja, in der betrieblichen Praxis nach fast 30 Jahren HR-Arbeit eher nein. Warum weil nicht? Man, obwohl in aller Munde, du hast es bei der Einführung auch gesagt, die Personalarbeit als ganz wesentlicher Erfolgsfaktor erkannt wird, die Unternehmen an ganz vielen Stellen nicht damit korrelierend investiert haben. Ach so. Das heißt, die Personalarbeit und die Professionalisierung der Personalarbeit passt nicht zu der Bedeutung der Personalarbeit selbst. Und dort haben wir signifikanten Aufholbedarf. Das fängt an bei der Automatisierung, Digitalisierung. Das fängt bereits an bei der Beantwortung der Frage, gibt es eine HR-IT-Plattform, die mir diese Daten, Dirk, die du ansprichst, zur Verfügung stellt, ja oder nein? In vielen Unternehmen, und Deutschland ist glücklicherweise sehr divers und damit resilient aufgestellt durch den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand ist in den letzten Jahrzehnten oft stark gewachsen, hat prosperierende Rahmenbedingungen vorgefunden, hat diese aber oftmals nicht konsequent genug genutzt, um in eine Professionalisierung der HR-Arbeit zu investieren. Und dann fängt es bereits bei der Datenverfügbarkeit an. Und you can't manage what you can't measure. Da ist dann schon oftmals an einem ganz frühen Stadium zu Ende. Und diese Datenlage muss man dann erst schaffen. Und selbst wenn man die dann aber schafft, auch die Awareness für eine proaktive, antizipative, strategieorientierte Personalarbeit zu schaffen, statt für eine kurzfristige, eher administrative, transaktionale Personalarbeit. Weil wenn du ins Unternehmen gehst und sagst, was macht ein HR? Dann sagen die User von HR, HR macht Rekrutierung, HR macht die Payroll. Und vielleicht noch ein bisschen Employer Branding, weil da habe ich zufällig gerade in Social Media irgendeinen Post gesehen von dem Unternehmen als Arbeitgeber. Das ist ja aber keine professionelle, wertstiftende Personalarbeit, sondern die ist antizipativ, proaktiv, mittel- und langfristig orientiert und hilft eben, die Weichen zu stellen, dass Entwicklungen, die in der Zukunft auftreten, exogene oder endogene Entwicklungen, also außerhalb des Unternehmens, gesellschaftlich, geopolitisch, wir kriegen im Moment gerade eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Auswirkungen einzelne Personen auf die Weltwirtschaft
haben. Könntest du da meinen?
Aber auch natürlich endogene Veränderungen, also im Unternehmen selbst. Dann nehmen wir nur die demografische Entwicklung. Das ist eigentlich trivial. Ein Kind, was vor 25 Jahren nicht geboren wurde, steht dem Arbeitsmarkt heute nicht zur Verfügung. Ein Babyboomer, der jetzt in dem Rentenalter ist, der geht in Rente. Das wissen wir seit Jahrzehnten, das kann man berechnen, haben Unternehmen, hat Gesellschaft, hat der Staat frühzeitig die Weichen gestellt, oftmals nicht ausreichend. Ja. Und das ist für mich gute Personalarbeit, genau das zu tun, zum Beispiel über ein Instrument strategische Personalplanung, eben nicht nur kurzfristig, kapazitativ oder pekuniär, Stichwort Personalkosten, den Personalkörper zu planen, die Belegschaft zu planen. Das machen Unternehmen in der Regel, Budget fürs Folgejahr, sondern eben auch mittel- und langfristig zu planen. Was muss ich heute tun? Welche Auszubildenden muss ich ausbilden? Welche Hochschulabsolventen muss ich übernehmen? Wo muss ich vielleicht restrukturieren, damit ich, wenn ich das heute tue, in 4 oder N Jahren dort ankomme, wo ich ankommen möchte?
Marco, wir haben ja so ein bisschen über Radar- und Frühwarnsysteme in Bezug auf HR gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, in die Zukunft zu schauen, welche Möglichkeiten du auch besitzt mit deinen Skills etc. Kannst du da insbesondere zu diesem Trendmanagement rund um HR nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was damit gemeint ist? Vielleicht kennen das einige ja von unseren Hörern oder nicht.
Sehr gerne. Also das Trendmanagement in HR ist etwas, was wir vor über 10 Jahren, also lange vor Artificial Intelligence erkannt und entwickelt haben. Und es ist genau das, was du gesagt hast, nämlich ein Frühwarnsystem, ein Radar. Das heißt, wir gucken uns methodisch, strukturiert und systematisch die perspektivischen Entwicklungen im Unternehmen an, aber auch außerhalb des Unternehmens aufgrund verschiedener Entwicklungsströmungen. Also typische Trends, die man kennt, diese sogenannten Megatrends, wäre jetzt die demografische Entwicklung oder die Urbanisierung Nummer 2 beispielhaft zu nennen. Und die daraus resultierenden Handlungserfordernisse für die Personalarbeit eben frühzeitig auch zu entwickeln. Das ist es, was HR Trendmanagement gemacht hat. Das heißt, wir haben uns Veränderungen angeguckt, haben sie zum einen früh erkannt, haben sie auf Relevanz analysiert für das Unternehmen im Sinne auch der unternehmensstrategischen Ausrichtung. Wir haben sie auf Relevanz analysiert für die personalwirtschaftliche Arbeit und haben dann natürlich diese Entwicklungen, wenn sie denn relevant sind, für uns auch bewertet. Das heißt, wir haben versucht zu antizipieren, wie stark wird denn der Impact sein, der Einfluss auf uns als Unternehmen, auf uns als Personalabteilung. Wir haben uns den zeitlichen Horizont auch angeschaut und daraus dann konkrete Weichenstellungen im Hier und Heute, also langfristig einen Zielzustand zu erreichen, indem man kurzfristig Aktivitäten daraus ableitet, die man heute macht. Und das ist natürlich dann auch für Personal oftmals eine große Herausforderung, weil diese Weichenstellungen mit Investitionen verbunden sind, die ihre Früchte erst mittel- und langfristig dann auch tragen. Mhm. Und es ist uns aber zum Beispiel durch ein Tool sehr gut gelungen, was wir daraus abgeleitet haben, nämlich die strategische Personalplanung, indem wir gesagt haben, trotz aller Agilität, Volatilität in den Märkten, man kann heute nicht sagen, in 5 Jahren stehe ich da und dieser 5-Jahres-Plan verändert sich nicht mehr. Das ist die Welt von gestern. Die Welt von heute ist, ich habe eine strategische Stoßrichtung, die mittel- und langfristig relevant ist und ich muss auf der Wegstrecke mich eigentlich permanent überprüfen, in Frage stellen, evaluieren und dann gegebenenfalls adjustieren. Und das tun wir. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir blicken mittel- und langfristig in die Zukunft, antizipieren Entwicklungen und stellen uns darauf ein und sind aber gleichzeitig dabei, eben kurzfristig zu kalibrieren und zu gucken, stimmt die Richtung noch oder muss ich etwas anders machen? Und das spiegelt sich dann wirklich in ganz operativen personalwirtschaftlichen Entscheidungen wider. Welche Berufsbilder möchte ich denn in der beruflichen Erstausbildung anbieten als Unternehmen? Heute, um die Berufsbilder von übermorgen bedienen zu können. Welche Universitäten möchte ich denn fördern, dort aktiv sein, um die Hochschulabsolventen für mich zu gewinnen? Im Übermorgen muss ich heute etwas tun. Welche Bereiche muss ich gegebenenfalls restrukturieren oder die Mitarbeiter in den Bereichen qualifizieren, damit wir eben nicht überrascht werden von Veränderungen, die wir eigentlich lange genug haben kommen sehen. Und das macht strategische Personalplanung, dann eben zu fragen, wo willst du hin in 3, 4, 5 Jahren? Und was müssen wir heute und in den Jahren bis dorthin regelmäßig tun, um dieses Zielbild dann auch zu erreichen? Und sowohl HR-Trendmanagement als auch die strategische Personalplanung waren dazu 2 sehr geeignete Instrumente, um HR auch wirklich als Werttreiber zu positionieren. Eben nicht nur Gehaltsabrechnung und Recruiting, sondern wirklich messbar, das kann man messen, messbar einen Mehrwert zum Unternehmenserfolg dann zu generieren.
Ich verstehe mehr und mehr den Satz, den du am Anfang gesagt hast, weil man merkt, wenn du darüber sprichst, wie sehr du da drin bist und wie sehr du ins Detail gehen möchtest und wie sehr du diese Faktoren festlegen möchtest aus einem intrinsischen Bedürfnis heraus, glaube ich, dass man merkt, dass du da so für brennst. Das hört man mit jedem Wort. Und das ist natürlich etwas, was Gold wert ist, gerade für, sage ich mal, Trends, die nicht nur ein Unternehmen betreffen, sondern praktisch alle.
Und das zeigt, wie akademisch HR ist
ja.
Und wie viel es tun kann für den Unternehmenserfolg, ja. Dass es eben mehr ist als Recruiting und On- und Offboarding und ein bisschen Payroll, sondern echt eine Mitentscheidung ist für den Unternehmenserfolg. Ja. Deswegen ja auch Sie, HRO.
Was ich total spannend finde, ist, es kostet ja ein Schweinegeld, wenn du es nicht richtig analysierst, wenn du es nicht richtig in die Zukunft siehst, warum es dann doch trotzdem nicht so auf dem Schirm war.
Weil, das kann ich dir echt sagen, das kenne ich so täglich in Praxis mit all solchen Sachen. Der Punkt ist, du musst jetzt investieren, damit du in 5 oder 10 Jahren den Nutzen hast. Das willst du aber jetzt nicht, weil jetzt bist du Geschäftsführer oder bist du im Management und jetzt den Inhabern zu erklären, dass man hohe Summen ausgeben muss für Probleme, die in 5 oder 10 Jahren auftreten könnten, nur weil du der Meinung bist, du kannst zählen. Ich meine, der Staat schafft es nicht, die Grundschüler jedes Jahr sauber zu managen. Mhm. Man wundert sich, dass auf einmal 6-Jährige da sind, die in die Schule gehen. Mhm. Hat man vor letztem Jahr nicht gewusst. Das ist das Problem. Diese Kurzsichtigkeit, will ich jetzt schon Geld ausgeben? Ja, es ist viel teurer, wie du sagtest, schweineteuer, das dann in 6 Jahren oder 10 Jahren zu haben, das Problem. Und ist natürlich auch eine Riesenverwerfung, weil ich es dann nicht geplant habe. Und gerade die Unternehmen, die ja nicht vorausschauend arbeiten, werden von sowas völlig überrascht. Das ist also mir nicht nachvollziehbar. Und sie dachten, alle 25-Jährigen kommen ja zu mir, dann wird es schon reichen für mich. Also diese Denkweise führt dazu, dass man sagt, ich will jetzt kein Geld ausgeben, weil ich mir jetzt keinem erklären. Ich habe es nicht gesehen, kann auch passieren. Und das wird schon gut gehen. Und das Schlimmste, was ich regelmäßig gehört habe in meiner Vergangenheit, war, wer weiß, ob ich dann noch überhaupt Geschäftsführer bin.
Naja, das ist ja Katastrophe. Ja.
Und ich will nicht für meinen Nachfolger arbeiten.
Naja.
Schlimm.
Und das Schöne wiederum, um das auch mal in was Positives zu drehen, ist natürlich, das Unternehmen, und da gehört Häfeler auch dazu, erkannt haben, dass selbst wenn es in der Vergangenheit vielleicht nicht so konsequent gemacht wurde, antizipativ, proaktiv zu agieren und nicht immer nur transaktional zu reagieren als HR, dass es wertstiftend ist, genau das zu etablieren. Mhm. Und deshalb haben wir den Weg auch bei Häfeler eingeschlagen, gehen den jetzt auch konsequent und werden perspektivisch dann auch in der Lage sein, nicht nur kurzfristige Bedarfe zu decken, sondern eben auch mittel- und langfristig das Unternehmen, was die Belegschaft, was die Kolleginnen und Kollegen betrifft, in die Richtung zu entwickeln, wo sie hin müssen. Weil für mich ist HR eigentlich ganz einfach zu definieren. Was ist denn der Job von HR? Und zwar heute, übermorgen oder in 5 Jahren. Es ist, die richtigen Menschen für das Unternehmen zu gewinnen. Und zwar richtig heißt, die richtige Menge, die richtige Anzahl, die richtige Qualität im Sinne auch der Qualifikationen, der Kompetenzen, der Erfahrungen für die richtigen Zeiträume, wo ich eben diese Menschen für das Unternehmen auch benötige, wo ich sie gewinnen möchte, und dann zu optimalen Preisen. Nicht zu geringsten Preisen, sondern zu optimalen Preisen. Und das ist ganz simpel ausgedrückt, der Job von HR.
Ja.
Und viele HR-Abteilungen gucken eben nur, dass das heute gelingt.
Mhm.
Also wir haben für 2027 eine Budgetplanung gemacht. Da wissen wir genau, an welchem Standort, welche Profile, welche Berufsbilder wir brauchen. Und dann rennt HR los und sagt, okay, intern qualifizieren wir, extern stellen wir ein. Aber was das bedeutet, eben das auch von einem ganz anderen Zeithorizont zu gewährleisten, das tun die meisten nicht.
Ja, und eure Aspekte von eben, es ist ja so, dass zumindest meine Wahrnehmung so ist, dass sie ja jetzt schon tief in die Tasche greifen müssen, um Lücken zu schließen. Und deswegen ist das Thema ja auch, wir sind ja schon in der Phase, wo alle sagen, wir finden keine Leute mehr und wir müssen Headhunter losschicken oder wir müssen irgendwo Leute abwerben, oder das ist auch schweineteuer, um das Zitat zu wiederholen.
Aber umgekehrt sehr schön für die Mitarbeitenden, die deswegen ganz gut sich aussuchen können, wo sie arbeiten, ja, welche Qualifikation sie haben.
Ja
und nein. Der Fachkräftemangel ist natürlich an einigen Stellen auch spürbar. Auf der anderen Seite haben wir an anderen Stellen auch einen Überhang. Heute vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt wie perspektivisch, aber nehmen wir nur auch wieder das Thema künstliche Intelligenz. Wir sehen das nicht nur in den Berufsbildern, die vielleicht weniger gut ausgebildet sind, sondern wir sehen das auch bei Akademikern. Nehmen wir mal kurz das Beispiel der Unternehmensberatung. Mhm. Früher waren die Top-Hochschulabsolventen gesetzt für McKinsey, BCG und wie sie alle heißen, die namhaften Großen, um sich dann als Junior-Consultant von der Pike auf hochzuarbeiten, 24/7 PowerPoint-Präsentationen zu machen, bis sie auf einem Niveau angekommen sind, wo sie dann eben auch entsprechend wirksam werden konnten im direkten Dialog mit dem Kunden. Und diese Einstiegsebenen, die fallen komplett weg. Ja. Und die jungen Menschen finden schwieriger Einstiegsmöglichkeiten, die jungen Akademiker. Erfahrung, die sucht man immer, aber die kann ja ein junger Hochschulabsolvent noch gar nicht haben. Das heißt, auch da tut sich plötzlich ein Gap auf, mit dem viele nicht gerechnet haben, dass einfache Tätigkeiten durch Automatisierung, Standardisierung, AI ersetzt werden. Das, auch das ist ein No-Brainer, damit setzen wir uns schon lange auseinander. Dass aber eben auch im Bereich der Akademiker derartige Phänomene auch verstärkt auftreten, ist auch etwas, mit dem sich die HR-Community auseinandersetzen muss. Und gepaart mit der Tatsache, dass immer mehr junge Leute studieren, wird die Schärfe dieses Problems, nimmt natürlich auch zu. Mhm.
Wobei, man kann sich, glaube ich, damit beschäftigen mit AI, aber in welcher Intensität und in welcher Ausprägung in den unterschiedlichsten Bereichen, das kommt für, halte ich für sehr schwer vorhersehbar. Also, dass du wirklich sagen kannst, jetzt schon, welche Jobs werden zu einem hohen Maß von AI unterstützt, sodass du nicht so viele Leute brauchst, um die Arbeit zu machen, dieselbe, die man sonst so gemacht hat. Dieses Maß mit den unterschiedlichsten Bereichen vorherzusehen, halte ich für äußerst schwierig.
Teile ich diese Einschätzung. Nichtsdestotrotz sind ja Indikationen, Trends erkennbar. Mhm. Und ich glaube, es ist allemal besser, einen Trend zu prognostizieren und die Auswirkungen auch entsprechend zu quantifizieren, als sich zurückzulehnen und zu sagen, naja, warten wir mal, bis es voll zugeschlagen hat. Dann wissen wir aber präzise, sind es 100 oder sind es 80. Da ist mir ehrlich gesagt lieber, ich habe die Richtung, ich habe den Lösungskorridor und innerhalb dieser Richtung und des Lösungskorridors fange ich proaktiv frühzeitig an, Lösungen zu erarbeiten. Ja. Und die kann ich nachher dann entsprechend adjustieren.
Und in HR hast du ja beide Seiten. Du hast einmal die Stellen, die wegfallen, und du hast die Stellen, die du jetzt brauchst. Und es sind nicht nur Stellen, die wegfallen, es sind ja auch Einkäufe, die du nicht tätigst. Also das sehe ich an Ortes. Du brauchst in Firmen Leute, die mit AI und mit KI, mit künstlicher Intelligenz gut umgehen können, um Recherchen zu machen. Davon brauchst du aber nur ganz wenige. Aber die sind richtig, richtig, richtig gut, weil sie die Bots und die KI so richtig programmieren können. Und dafür kannst du viel, viel Geld sparen, wenn es darum geht, irgendwelche Unternehmensberatungen reinzunehmen, die nichts anderes machen als Recherche. Unternehmensberatungen, die Branchenerfahrung haben, die Fachwissen haben, von hohen Qualität wirst du immer brauchen, weil dieses Wissen findest du nicht im Internet frei verfügbar. Ja. Ja, dafür brauchst du es. Unsere Experten hier, Professoren bei uns bei Steinmeiß hier, sind dauernd gefragt, sogar mehr als früher, weil die Anforderungen größer werden. Aber ich bin völlig bei dir. Unternehmensberatung, die nur im Internet recherchieren, die dann auch noch falsche Ergebnisse bringen. Vor kurzem eine gesehen, haben noch nicht mal richtig umgerechnet die Währung. Und denkst, um Gottes Willen, was war das für ein Praktikant? Die brauchst du. Ja. Aber wirklich nicht mehr. Und da bist du natürlich mit HR ganz nah am Nabel, weil wenn du das Fachwissen vorher nicht aufgebaut hast, kannst du hinten das Geld nicht sparen, oder? Ja.
Und das ist eigentlich der Kern der Antwort auf die Frage, warum ich HRler geworden bin. Für mich ist es natürlich die Arbeit mit den Menschen und an den Menschen. Nur, ich habe ja auch viele Jahre Vorlesungen an Hochschulen halten dürfen, auch zu HR-Themen. Und da habe ich oft dann die jungen HR-Nachwuchskräfte gefragt, warum wollt ihr denn Personaler werden? Und dann ist die Antwort ja, weil ich da mit Menschen zu tun habe. Das ist schön, das ist richtig und es ist sicherlich auch ein ganz elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Man darf dabei aber nicht vergessen, wenn Menschen wachsen, wenn Menschen sich entwickeln, dann wird auch das Unternehmen, in dem sie tätig sind, wachsen und sich entwickeln. Mhm. Und für mich ist die Personalarbeit eine Arbeit mit und an den Menschen. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Aber auch mit dem ganz klaren Anspruch, HR ist eine betriebswirtschaftliche Teilfunktion und muss einen Mehrwert im Unternehmen stiften. Und genau so gelingt das ja, eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Und dann, Winfried, eben diese Menschen, die man nicht mehr benötigt, nicht einfach in die Trennung zu führen und dafür andere Profile vom Markt einzukaufen, sondern auf der Wegstrecke kontinuierlich zu gucken, wie kann ich Upskilling machen, wie kann ich Reskilling machen, wie kann ich die Menschen, die heute eine Aufgabe A haben, in eine Aufgabe B entwickeln. Je nachdem, wie disruptiv und wie groß das Delta zwischen heute in der Ist-Situation und morgen in dem Zieljob ist, wird es natürlich zunehmend schwer. Aber auch da gilt, und das ist eigentlich ganz elementarer Teil meines Credos als HR, Proaktivität. HR ist oft zu langsam, zu reaktiv, zu sehr im Heute gefangen. Und gute Personalarbeit zeichnet sich für mich eben sehr stark durch Antizipation, durch Proaktivität aus. Und das gilt auch, wenn es um die Personalentwicklung geht.
Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen wahrscheinlich. Ob es gute Leute sind im HR oder nicht, wenn sie im Hier und Jetzt leben oder wenn sie eben so wie du intuitiv nach vorne schauen und schauen, was kann ich schon Verantwortung übernehmen für das Handeln dann auch. Ne? Und man kann falsch liegen.
Ja.
Ne? Aber ja.
Vor allen Dingen, du musst ja einen Unterbau schaffen. Also auf der Ebene, auf der Markt, wo du ja bist, ist ja C-Level. Du musst ja darunter den Unterbau schaffen, unter deiner Person. Das kann nicht von dir mehr abhängen, die dann genau diese Skills haben, diese Leistung erbringen können. Toll. Respekt.
HR wäre mir zu turbulent. Weißt du warum? Weil man da ja auch ein Monster von diesen ganzen Begebenheiten abhängig sind, die du da eben mal beschrieben hast mit den ganzen Weltkrisen und so ein Mann, der irgendwas entscheidet und dann die Unternehmen relativ schnell dann sagen müssen, es läuft nicht mehr so, wir müssen am Personal sparen und so. Das wäre mir alles zu aufregend. Ich bleibe bei meinem Podcast, Leute. Und ich habe aus dieser Folge gelernt.
Das machst du ja auch toll.
Und ich habe aus dieser, jetzt guck mal, jetzt
wieder. Das muss ich mal wieder
sagen. Noch einen Tee oder wie?
Das ist der Klassiker. Übrigens seit der ersten Folge, ich trinke jede Folge einen Kräutertee.
Warum haben wir eigentlich noch keinen Podcast Kräutertee auf den Markt gebracht? Da würden wir reich werden, bestimmt. Dann müssen wir langsam HR einstellen. Dann bin ich auch nicht
mehr für mich.
Achso, ja gut. Wärst du bei unserer Firma dabei?
Unbedingt. Der Podcast Kräutertee.
Ja, und ich möchte nochmal meine bei den Chinesen abgucken Geschichte in Bezug auf HR, weil es natürlich eigentlich Quatsch macht, natürlich eigentlich gar keinen Sinn, weil sie es ja ganz anders handhaben und weil es gar keinen Sinn macht zu gucken da. Also ich finde es immer schön, wenn Menschen sich hinterfragen und ich möchte nicht, dass das rausgeschnitten wird, die bescheuerte Analogie zur Spionage, die Situation zwischen Deutschland und China, aber ich lerne im Laufe eines Podcasts, dass es Quatsch war. Das ist doch auch gut.
Toll.
Wenn man, also erstens, wenn man das so schnell lernt und zweitens, wenn ihr beiden mir dann so viel Wissen gibt, dass ich es selber verstehe. Marco hätte ja auch sagen können, Dirk, das ist völliger Quatsch, was du da fragst. Aber er hat mich einfach ein bisschen zuhören lassen, damit ich selbst drauf komme.
Super. Ja.
Ach, spannendes, ich finde es ist ein sehr spannendes Themenfeld. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum es dir so einen Spaß macht und warum du auch, ja, wahrscheinlich so ein bisschen auch es als Lebenssinn siehst, was ja, wo die Arbeit ja oft dazu gehört. Finde es sehr beeindruckend, herausfordernd und bedanke mich sehr. Und ich denke, Winnie wird das ähnlich sehen, dass du uns hier ein bisschen Reden und Antwort stehen konntest.
Das hat sich.
Und ja. Würde sagen, Dankeschön fürs Kommen. Machen wir noch ein paar Fotos, ne? Oder?
Unbedingt.
Ja. Ich danke euch.
Gut, alles gesehen haben. Perfekt.
Super.
Ein schöner Dialog. Ich danke euch.
Bis dann.
Dir. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.